Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Anastasia, ich freue mich mega, dass du heute in meinem Podcast bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Magst du einmal mit uns teilen, wo du dich gerade für die Aufnahme befindest?
Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und auch herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich sitze in Berlin und du?
Ich sitze in Berlin tatsächlich.
Nächstes Mal dann live bitte.
Oder? Auf jeden Fall. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Genau, also ich bin Anastasia, ich bin oder war eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands 2019, habe das Startup Fermentor ins Leben gerufen, das ist die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa, bin mittlerweile Autorin von gegründet, Startup-Szene Uncovered, Speakerin, habe meinen TED-Talk gehalten, was für mich ein riesiges Highlight war und sonst bin ich leidenschaftliche Bäckerin, ich backe ganz, ganz viel in meiner Freizeit, andere machen Yoga, ich backe, riecht besser, schmeckt besser und alle reiben auch noch was von. That's about me.
Ja, voll schön. Du hast gerade gesagt, du warst oder warst die jüngste Gründerin. Magst du mal dein Alter teilen? Weil das ist durchaus, glaube ich, ganz interessant in dieser ganzen Konversation, wenn man drüber spricht.
Ich bin seit ein paar Tagen 25 und der erste Impuls ist immer 24, aber ich bin jetzt offiziell 25 Jahre alt.
Sehr stark, wow. Wer ist denn die Person hinter der Gründerin und der Influencerin? Weil wenn man dich so ein bisschen beobachtet und betrachtet im sozialen Netzwerk, was ich sehr gerne tue, dann bist du ja bei dann bist du bei Instagram sehr groß. Du bist aber auch bei LinkedIn eine Nummer und ich finde es total spannend, mal so zu erfahren, wer bist du denn unabhängig davon?
Ich glaube, soziale Medien, und das habe ich schon relativ früh angesagt, soziale Medien, wenn man sich so meinen Körper als Anastasia vorstellt, dann sind soziale Medien und was ich auf Instagram, LinkedIn teile, so mein kleiner C. Und ich glaube, die Gefahr bei Social Media ist einfach, dass die Leute das vergessen und denken, das ist 100% du, deine Meinung, deine Einstellung, was ich zum Beispiel nicht auf sozialen Medien teile, weil ich sage, das möchte ich für mich behalten, ist meine politische Meinung, sind meine Meinungen zu gewissen politischen Ereignissen in der Geschichte und in der Welt, die auch heute passieren, weil ich einfach weiß, dass du eine unglaubliche Angriffsfläche bietest durch soziale Medien, dass du viel teilst und wer dahinter steht, ich glaube, eine junge Frau, die ganz, ganz viel Wünsche hat, ganz, ganz viele Träume und auch viele Ideale, denen ich versuche, treu zu bleiben und wo ich auch möchte oder wo ich auch Veränderung möchte und diese Veränderung ist schwierig und ich weiß, dass ich es nicht alleine schaffe und deswegen bin ich vor allem eine junge Frau mit einem großen Netzwerk.
Klasse. Du hast ja in sehr jungen Jahren bereits beeindruckende Erfolge erzielt. Du hast dich unter anderem du wurdest unter anderem für dein Engagement gegen Cybermobbing ausgezeichnet. Du hast Fermentor gegründet und du hast jetzt aktuell gerade ein Buch geschrieben. Wo wir auch gerne später nochmal drüber sprechen können. Wie gelingt es dir denn trotz deiner jungen Jahren in ernsteren Themenfeldern wie Unternehmensberatung und auch sozialen Herausforderungen überzeugend wahrgenommen zu werden? Hast du manchmal das Problem, dass Menschen dich nicht als so gesetzt wahrnehmen wie andere, die vielleicht schon 35 oder 45 sind?
Bis gestern hätte ich diese Frage beantworten mit, das passiert mir nicht mehr und in den letzten 3 Jahren hat sich sehr, sehr viel geändert, dadurch, dass ich natürlich auch ein Standing in der Industrie, in der ich bin, mir aufgebaut habe und dann natürlich auch ernst genommen werde. Trotzdem war gestern bei einer Veranstaltung, bei der ich war eine Frau, die über 50 war, glaube ich, und ich saß auf dem Panel und habe gesprochen und alles Mögliche und diese Dame, die älter war, war respektlos mir gegenüber und das hat mich im ersten Moment unglaublich wütend und auch traurig gemacht, weil ich dachte, diesen Moment habe ich jetzt seit fast 3 Jahren nicht mehr erlebt, wo ich jemanden habe, der mich respektlos behandelt, aufgrund auch meines Alters, aufgrund meiner Expertise und das auch nicht wertschätzt, was ich da gerade mache. Ich nehme mir die Zeit, ich setze mich hin, ich gebe Einblick in eine Generation, also in Generation Z, zu der ich gehöre. Und das war wirklich, wo ich so dachte, das passiert ganz, ganz vielen jungen Frauen, die sich auch bei Fermentor bewerben, dass sie meistens eben eine Vorgesetzte, und da gendere ich bewusst weiblich, haben, die ihnen wirklich das Leben zur Hölle machen und die sie nicht respektiert aufgrund ihres Alters, nach dem Motto, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so weiter und so fort. Und ich glaube, davon müssten wir wegkommen. Aber zurückzukommen zu dem mit jungen Jahren, ich glaube, dieser Überraschungseffekt, den ich einfach auf meiner Seite habe, wo die Leute mich vielleicht unterschätzen, sagen, da kommt jetzt eine junge Frau mit langen Haaren, meistens rosa Kleidchen oder generell eher wie so ein Modepüppchen gekleidet, die auch noch nur 1,64 groß ist oder klein in dem Fall, die haut Fakten auf den Tisch und mit Expertise, die ich einfach mir über die Zeit aufbauen durfte und die ich natürlich mir auch erlernt habe, weil ich einfach unglaublich viel in diesen letzten 4 Jahren mit Learning by Doing, aber auch Learning by Menschengespräche sozusagen mir angesammelt habe. Und ich glaube, dieser Überraschungseffekt, der sorgt dafür, dass die Leute mich dann vielleicht sogar einen Tick mehr respektieren, weil sie sagen, hey, ich hätte es vorher nicht erwartet und du hast mich überzeugt. Das ist der Moment, mit dem ich arbeite, der auch zum Teil mein Erfolgsrezept ist.
Ja, und gleichzeitig total traurig eigentlich, ne? Weil das auch bedeutet, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so vorurteilsbehaftet ist, in der wir noch nicht verstanden haben, dass wir alle ja diesen Vorurteilen auch irgendwie unterliegen, aber wir uns diesen Vorurteilen ja auch so ein bisschen freimachen dürfen und einfach offen aufeinander zugehen dürfen. Weil nur weil du, wie du es gerade beschreibst, ne, irgendwie ein pinkes Kleid trägst oder dich wie ein Modepüppchen, ich zitiere dich jetzt,
alles gut.
Kleidest so, sagt das ja noch lange nichts über deinen Intellekt oder irgendwas anderes aus. Also ich finde, das ist so.
Also ich habe immer einen Spruch, den ich auch gerne, den habe ich damals in einem Podcast gesagt und wurde daraufhin mehrmals deswegen zitiert. Und ich glaube, der ist nach wie vor aktuell, auch wenn die Podcast-Folge schon eine Weile her ist, nämlich Expertise ist in mir und nicht an mir. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ich noch so gekleidet sein kann. Und letztendlich hat jede Person Expertise in einem anderen Bereich, in einem anderen Feld. Wie wertvoll das ist oder was weiß ich, das darf nicht daran gemessen werden, wie die Person aussieht oder wie sie, aus welchem Hintergrund sie auch kommt. Und da spielt natürlich auch Diversität eine Rolle. Wie weit das Lustige ist oder nicht das Lustige, aber vor ein paar Tagen, wo ich meinen Geburtstag gefeiert habe, war eine Freundin bei mir und meinte halt auch, wir schaffen in Deutschland erst eine wirklich gute Migration von Einwanderinnen und Einwanderern, wenn die Möglichkeit bekommen, mittelmäßig zu sein. In Deutschland haben wir sozusagen die Leute, die hierher kommen, die mit einem Ausländerstatus auch behandelt werden, haben entweder eine Chance, sie sind High-Performer und schaffen es wirklich an die Spitze mit einer steilen Karriere, für die sie sehr, sehr hart arbeiten müssen, oder sie werden halt komplett übersehen und schaffen es halt nie aus diesem Migrationsstatus raus. Und ich glaube, wir müssen es wirklich schaffen, dass wir es allen ermöglichen, und damit meine ich nicht nur Leuten mit Migrationshintergrund, sondern auch Leuten aus unterschiedlichen Altersgruppen, mittelmäßig sein zu dürfen. Und auch meiner Generation und Generation Z, da liegt gerade so ein Fokus drauf. Und wir haben so einen Druck auf uns, wir müssen erfolgreich sein, wir sind wenige, wir müssen alle arbeiten, wir müssen alle irgendwas schaffen, wir müssen Unternehmen eigentlich alle arbeiten, weil wir einen totalen Fachkräftemangel haben. Und dazu sagen, ihr dürft mittelmäßig sein, in jeglicher Art, mittelmäßig von dem, wie ihr reagiert, wie ihr lebt, lasst uns Mittelmaß wieder cool machen. Und das, finde ich, müssen wir halt eigentlich wieder hinkriegen.
Ja, voll. Glaubst du, dass das generell auch ein Problem unserer Gesellschaft ist, also unserer Leistungsgesellschaft, in der wir leben?
Eindeutig. Also wir leben ja in überhaupt keiner Scheiterkultur. Und in meinem Buch habe ich auch ganz, ganz viel über Scheitern geschrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte eben auch mal diese Geschichten zeigen, die wir halt nie hören, weil das in Deutschland nicht dazugehört. Wir teilen keine Fuck-ups, nicht die Momente, wo es uns wirklich schlecht geht. Wir teilen nicht die Fehler, aus denen man aber eigentlich lernen kann. Das heißt, Fehler sind eigentlich was Gutes, auf denen wir aufbauen können. Und wenn wir unser Wissen von Scheiterkultur und was weiß ich weitergeben würden und sagen müssen, die Fehler habe ich gemacht, das kannst du vermeiden, dann fängt ja wirklich wahre Innovation an, um auf diesem Wissen aufzubauen. Und ich glaube, in Deutschland setzen wir uns unglaublich unter Druck, keinen Fehler zu machen, weil wenn wir einen Fehler machen, dann sind wir für immer gebrandmarkt mit diesem Scheitersymbol. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich.
Ja. Als Gründerin der ersten Reverse Mentoring Plattform in Europa, glaube ich, ne, Fee-Mentor, setzt du dich ja aktiv für die Förderung von Frauen in Führungspositionen auch ein. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, denen gerade junge Frauen heutzutage gegenüberstehen? Wir haben jetzt schon über ein paar gesprochen, aber fällt dir da noch mehr ein?
Also Fee-Mentor hat sich dann relativ schnell gewandelt. Wir sind nicht nur für Führungspositionen, wir sind komplett branchenübergreifend und versuchen eben Frauen in die Position zu bringen, in die sie wollen. Und das muss nicht die Führungskraft sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch viele junge Frauen gerade in Unternehmen kommen und eben damit vorbereitet werden auf die Führungskraftrolle. Und nicht jede Frau möchte das und es ist vollkommen in Ordnung. Wir müssen auch nicht wegen der Frauenquote jetzt Frauen ermutigen, in die Führungsposition zu gehen, wenn sie wirklich weiß, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht. Und diese Entscheidung muss weiterhin bestehen, dass Frauen sagen, ich möchte das, ich möchte in die Führungsrolle oder eben nicht, aber da nicht reingezwungen werden, aufgrund der Quote zu sagen, du musst jetzt aber in die Führungsrolle, weil du bist die einzige Frau im Unternehmen, deswegen gehst du da jetzt rein. Dann lieber eine andere Frau aus einem anderen Unternehmen abwerben und sagen, hey, wir stellen dich direkt für die Rolle ein, auf die du auch Lust hast, wo du vielleicht in einem anderen Job nicht befördert worden bist, aber wo du halt auch die Expertise hast und sich da auch ein bisschen mehr Zeit und auch Mühe bei der Recherche zu geben. Und zu deiner Frage, was da für Hindernisse sind, viel zu viele. Also bis ich das aufgezählt habe und bis ich da jetzt eins rausgesucht habe, es sind einfach zu viele. Als Frauen generell, egal ob jung, erfahrener oder was weiß ich, wir haben ganz, ganz andere Hürden und in meinem Buch habe ich auch geschrieben, Männer rennen in der Karriere einen Marathon und wir Frauen einen Ultramarathon mit Hindernissen wie Schlangen, Urwald und, weiß ich, müssen durchs Meer schwimmen. Und das ist der große Unterschied und für Mentor ist derzeit nur für Frauen. Aber ich habe gesagt, wenn wir die Gender Pay Gap, und da fängt es ja auch schon mal an, wenn wir die nicht mehr haben und wenn wir wirklich Gleichheit geschafft haben, dass wir alle nur noch einen Marathon rennen und nicht eben zwei verschiedene Disziplinen haben, dann mache ich per Mentor offen auch für Männer. Und das, da sind wir leider, leider noch nicht.
Und gibt es denn, oder schafft ihr das mit Fementor, diese Hürden ein Stück weit auch zu bändigen oder zu überwinden?
Also wir schaffen einen Safe Space. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir machen können. Wir können natürlich nicht in ein Unternehmen 100% gehen und sagen, gucken Sie mal, so und so viele Ihrer Mitglieder oder Ihrer Angestellten bewirbt sich bei uns, weil es da Probleme gibt. Das ist natürlich auch datenschutzmäßig, sind wir natürlich auch daran gebunden, dass wir die Daten schützen. Und genau das ist es. Wir haben diesen Safe Space kreiert, wo Frauen Vorbilder finden und weibliche Vorbilder, wo sie Austauschpartnerinnen finden, wo sie wirklich mal Fragen stellen dürfen, die sie halt im Unternehmen vielleicht nicht stellen können. Auch wenn es ein Mentoring-Programm im Unternehmen gibt, möchte man ja nicht unbedingt mit dem eventuell Vorgesetzten über Imposter-Syndrom reden, so nach dem Motto, ich habe das Gefühl, ich habe diesen Job gar nicht verdient. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir ganz, ganz viel bewirken, weil wir machen die Thematik auf. Wir geben Raum zum Diskutieren, brauchen wir das denn wirklich? Und das Modell Reverse Mentoring integrieren wir in Unternehmen und Universitäten. Und da verändern wir dann nochmal mehr. Und das ist ganz schön zu sehen, wie viele Unternehmen auch bereit sind mittlerweile zu sagen, hey, wir nehmen externes Reverse Mentoring, wir nehmen eine externe Plattform, um halt unseren Mitarbeiterinnen vor allem diese Möglichkeit zu geben, sich mit einer anderen Frau, egal aus welcher Industrie, egal welcher Branche oder Unternehmen, sich auszutauschen, um halt auch für sich selber und zu wachsen und Wachstum halt nicht nur im beruflichen, sondern auch mit anderen Fragestellungen, wie zum Beispiel Karriere, Beziehungen und all das. Mentoring ist ja nicht nur beruflich gebunden, Mentoring kann ja auch auf anderen Lebensebenen stattfinden.
Total, ja. Bezieht ihr euch denn auf junge Frauen grundsätzlich oder auf alle Frauen?
Also unsere Mentees, klassische Mentees sozusagen, sind zwischen 16 und 30 und unsere Mentoren fangen ab 30 an. Unsere älteste Mentorin ist jetzt, glaube ich, 75, 76.
Okay.
Und durch diesen Reverse-Mentoring-Aspekt treffen sich ja beide auf Augenhöhe, das heißt die Mentee und die Mentorin. Und beide lernen sozusagen voneinander. Das heißt, beide gehen in die Rolle der jeweils anderen. Und dadurch würde ich sagen, sind wir für alle Frauen.
Ja, aber klar, logisch, weil Reverse musst du natürlich auch diese unterschiedlichen Cluster sozusagen haben, ne? Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen.
Also wir müssen halt schon gucken, dass Generation Z mit Millennial und Boomer-Generation oder Generation X, und Boomer sage ich gar nicht das respektlos oder irgendwas, sondern Boomer wirklich als Baby-Boomer-Generation, das ist der Name der Generation. Also dass wir da gesagt haben, wir müssen sozusagen schaffen, dass unterschiedliche Generationen voneinander lernen, die vielleicht so keine Berührungspunkte hätten und dadurch natürlich auch Vorurteile gegeneinander.
Ja, verstehe. Du hast gerade eingangs von der Situation erzählt, dass du quasi respektlos behandelt wurdest aufgrund deines Alters, ne? Ich habe mich gerade gefragt, wie gehst du eigentlich mit solchen Situationen um? Sagst du das, sprichst du das in dem Moment an, ignorierst du das, drehst du dich um und gehst weg? Also weil ich finde, das gilt ja für so viele Momente im Leben, wo Menschen Diskriminierung oder auch Rassismus erfahren, ne? Jetzt ist es in deinem Fall Diskriminierung. Und ich frage mich da so oft, wie ist eigentlich der beste Umgang mit sowas?
Also ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, du bist auch selbst in der Position, in der ich dann stehe, wo ich sage, hey, ich habe hier die Möglichkeit eigentlich zu sagen und raus hier, so geh sofort, du hast Herzrasen und du hast erstmal diesen Schockmoment, wo du so denkst, what the fuck, passiert das gerade wirklich? Und wo du dich auch teilweise bloßgestellt fühlst, bloßgestellt vor den Leuten, bloßgestellt vor dir selber, wo du denkst, hey, was soll das? Das ist, du erwartest das nicht. Du erwartest ein Event voller schöner, toller Frauen, die sozusagen mit ihrer Energie einen Raum füllen und gleichzeitig passiert dir dann sowas und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, was mache ich jetzt? Und ich saß natürlich auf der Bühne, das heißt, da ist natürlich dann erstmal die Frage, was mache ich jetzt? Wie sage ich jetzt was? Ich kann jetzt nicht einfach sagen und raus, aber ab hier, auch wenn ich das gerne gemacht hätte, sondern ich habe bei der letzten Frage, die sich dann darum gedreht hat, was ich mir für meine Generation wünsche, habe ich dann gesagt, mehr Respekt und habe die Dame dann direkt angeschaut und daraufhin kam dann auch ein tosender Applaus, weil viele das, glaube ich, auch nicht okay fanden und der Raum, als die Person sozusagen respektlos mir gegenüber war, hat stillgestimmt, also der war still und
unangenehm.
Ich glaube, allen war es unangenehm und danach kam auch einige und meinen, dieser Safe Space, den ihr bei uns euren Veranstaltungen kreiert und der natürlich bei vielen Frauen-Netzwerk-Events da ist, war damit so ein bisschen gebrochen und man hatte Angst, verurteilt zu werden und man hat eben sich an die Chefin erinnert, die vielleicht mal nicht so supportive war. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir auch bei Fementor gemacht haben. Du darfst gehen. Wenn du ein Unternehmen verlässt und kündigst, dann kündigst du nicht dem Unternehmen, auch wenn du das vielleicht toll findest, du kündigst der Person, die deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter ist. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass du nicht gegen das Unternehmen handelst, sondern für dich und gegen diese Person, die es nicht schafft, eben eine gute Führungskraft zu sein. Und da müssen wir einfach drüber reden, dass du die Möglichkeit hast zu gehen, wenn es nicht gut geht und wenn da auch Mobbing am Arbeitsplatz stattfindet.
Ja, wobei ich auch ehrlicherweise so weit gehen würde, wenn in einem Unternehmen eine Führungskraft unterstützt wird, die ein Verhalten an den Tag legt, was respektlos und nicht wertschätzend ist und vor allem auch nicht zeitgemäß und progressiv, dann ist es ja ein Stück weit auch eine Entscheidung gegen ein Unternehmen irgendwie, ne? Also, oder sollte es, darf es auch nicht sein, finde ich, weil ich finde, ein Unternehmen hat einfach die Verpflichtung und auch die Verantwortung, Wege zu ebnen und Strukturen zu bauen, die es eben ermöglichen, dass man nicht diskriminiert wird.
Total, aber bei großen Banken oder Unternehmen, die über 100.000 Mitarbeiter haben, oder Mitarbeiterinnen vor allem, es ist schwierig.
Ja.
Es ist einfach schwierig und das Unternehmen kann noch so toll sein, wenn du auch vom Charakter her, das kann ein Chef sein, mit dem sich alle vertragen oder eine Chefin, wo alle denken, hey, die ist super toll und die finde ich super. Du kannst die eine Person sein, wo es einfach nicht matcht. Das ist ja wie, das ist einfach menschlich und da geht es dann wirklich, ist dann auch die Option zu sagen, ich gehe vielleicht nicht aus dem Unternehmen raus und ich wechsle Ressort oder ich wechsle innerhalb des Unternehmens. Aber ich finde, wir müssen diese Möglichkeiten geben, zu sagen, es passt zwischenmenschlich nicht und ich werde hier unglücklich, nicht aufgrund des Jobs, sondern aufgrund der Führungskraft. Und,
definitiv. Definitiv. Ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, dass du für dein Engagement gegen Cybermobbing mit dem BZ Berliner Heldenpreis ausgezeichnet wurdest. Und erstmal Glückwunsch dazu, ich finde das total schön. Und ich habe mich gefragt, was glaubst du denn, welche konkreten Maßnahmen sollten wir ergreifen, um eben Cybermobbing in Zukunft zu mindern oder dagegen anzugehen? Beziehungsweise was sollte vor allem auch das soziale Netzwerk, also soziale Medien, welche Maßnahmen müssen die ergreifen, um dagegen vorzugehen und das zu minimieren?
Also die Maßnahme, für die ich auch ausgezeichnet worden bin, die ich immer wieder nur anprangern kann und sagen kann, mach das bitte, ist darüber reden. Und wir müssen wirklich anfangen, darüber zu reden, dass viele Menschen, auch in Deutschland, gemobbt worden sind und gemobbt werden. Und das kann in der Schule gewesen sein, im Kindergarten, am Arbeitsplatz oder einer anderen Situation, wo eine Person Mobbing erfahren hat. Und ich glaube, vielen Kindern, die von Mobbing betroffen sind, die haben keine Vorbilder in der Branche, weil in Hollywood ist es normal, darüber zu sprechen, ich wurde in der Schulzeit gemobbt oder so vom Tellerwäscher oder gemobbten Tellerwäscher zum Star sozusagen. Das hast du in Deutschland nicht. Solche Geschichten hörst du nicht. Nicht von den Promis, nicht von den Leuten der Öffentlichkeit, nicht von einem Politiker oder einer Politikerin, nicht von Leuten im Unternehmertum. Und das heißt, du kommst dir komisch vor. Du denkst, das Problem liegt bei dir, dabei liegt das Problem bei den Mobbern und den Mobberinnen.
Mhm.
Und ich habe Mobbing-Erfahrungen erlebt. Ich war natürlich als Generation Z, waren wir die erste Generation, die mit Cybermobbing groß geworden sind. Cybermobbing auf Plattformen wie, es gab damals iShare Gossip, das war eine Plattform, worüber du deine Schule suchen konntest und da wurden dann anonyme Tipps geteilt und dann wurdest du auf Plattformen namentlich gemobbt.
Oh Gott.
Dann gab es natürlich diese ganzen, Facebook gab es damals, SchülerVZ, dann war Instagram ganz neu auf dem Markt, Snapchat, wo du sozusagen anonym auch noch Sachen, Bilder schicken konntest, die sofort gelöscht worden sind. Und das ist, glaube ich, eine Thematik. Wir müssen Vorbilder schaffen, die eine harte Kindheit hatten und die vielleicht nicht den geraden tollen Weg hatten, sondern die halt auch darüber sprechen, hey, es war schwierig und vielleicht waren die ersten 5 Jahre meiner Schulzeit richtig scheiße und meine Karriere dafür umso besser. Und darüber muss gesprochen werden und soziale Medien haben da auch eine riesige Verantwortung, der sie leider noch nicht gerecht werden. Zwar sind mittlerweile zum Beispiel Dickpics, also Bilder von erigierten Gliedern, mittlerweile illegal, aber trotzdem war das ganz, ganz lange nicht so. Und das wurde auch nicht von einem Algorithmus geträgt, obwohl es da mittlerweile Möglichkeiten gäbe, wirklich auch sowas zu blocken. Und was ich bei Instagram, da gibt es eine Funktion, da kannst du Hasskommentare in den Einstellungen blocken. Das heißt, du siehst sowas gar nicht erst. Das kann man einschalten, aber trotzdem kriegst du Nachrichten, kriegst blöde Anmerkungen. Und das halt auf verschiedenen sozialen Medien, wo du einfach nicht geschützt wirst von der Plattform per se. Die Frage ist natürlich, wie kannst du mit mehreren Millionen oder Milliarden Nutzer und Nutzerinnen, wie kannst du da den Schutz einbauen? Und ich glaube, da müssen wir uns viel, viel mehr mit auseinandersetzen.
Ja, die Frage ist doch auch ein bisschen, wie kommt es, dass soziale Medien diesen Schutz nicht schon in der Entwicklung einer solchen App berücksichtigt haben?
Wir sind die Versuchskaninchen, also meine Generation vor allem für soziale Medien. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, diesen Ort zu einem besseren zu machen. Und man merkt ja, dass da ganz, ganz viel Änderung reinkommt, aber letztendlich konnte keiner wissen, dass der Mensch so reagiert, wenn es online stattfindet. Und ich finde, jetzt gibt's Instagram, TikTok, was weiß ich, gibt's lang genug. Jetzt müssen wir uns wirklich hinsetzen und sagen, wie können wir das vermeiden, um halt auch Menschenleben zu retten.
Ja, definitiv. Du hast ja um die 20.000 Follower bei Instagram, glaube ich, ne? Wahnsinn. Mhm. Und glaubst du, dass die Präsentation auf Instagram beispielsweise zum oder einen Einfluss auf deinen Erfolg haben kann?
Du meinst, wenn man Follower hat oder was man postet?
Beides. Also die Art und Weise, wie du dich präsentierst, zum einen, klar auch, dass du Follower hast, die Follower, lass uns die mal außen vor lassen, weil daran glaube ich persönlich gar nicht so wirklich. Ich glaube, dass mittlerweile viele Unternehmen verstanden haben, dass viele Follower gar nicht immer ausschlaggebend ist, sondern eher die Qualität, die man auch liefert am Ende des Tages, ne? Natürlich 10 Follower immer noch auch, aber ich glaube nicht, dass das also der einzige Grund ist, wieso man zusammenarbeiten sollte.
Ja, aber wer sich die Gehälter von einigen Influencern und Influencerinnen anschaut, der weiß, dass das crazy, leider immer noch, also das ist Wahnsinn. Ohne das, wie gesagt, zu werten, ist es halt einfach eine extrem hohe Summe, die du damit verdienen kannst. Zu dem, was du postest, ich glaube schon, dass die wenigsten Gründerinnen sind auf Instagram aktiv im Sinne von, dass sie aktiv posten, aktives Following haben und Leute mit in ihren Alltag nehmen. Da gibt es, wie gesagt, die großen Namen, die wir alle kennen in der Gründerinnen-Szene und Gründerszene, aber die wenigsten machen das. Und ich glaube, es ist ein Fulltime-Job, soziale Medien noch aktiv zu bedienen. Und bei mir geht es nicht nur um Themen wie Gründung, weil ich gesagt habe, ich bin nicht nur eine Gründerin, ich möchte halt mehr zeigen aus meinem Leben, aus meinem Alltag, das heißt Veranstaltungen, Events, mal ist es die Fashion Week, mal ist es ein Gründer-Meetup, Pizzatreffen aus der Startup-Szene, dann geht es aber auch wieder mit Tipps und Tricks rum, dann mache ich Fragerunden wie zum Thema Geld, Generation Z, Arbeitswelten. Und ich glaube schon, dass dadurch du dein Themenfeld auch mehr abstecken kannst, dass du sagst, guck mal, dafür, das sind meine Themen und darüber spreche ich gerne und du entscheidest ja, was du postest. Trotzdem glaube ich, dass es einen Einfluss hat, was du postest und du wirst natürlich auch dafür kritisiert. Also ich habe zum Beispiel auf LinkedIn, wo ich jetzt auch glaube um die 12.000 Follower habe, ist es auch so, dass du da, wurde von jemandem angesprochen, so, warum hast du denn ein bauchfreies Bild auf LinkedIn gepostet? Ich habe ein Bild gesucht, ich habe einen Talk gehalten auf der Bühne und das Top, man sah halt nicht mal den Bauchnabel, sondern es war halt so ein bisschen so ein Stück Haut. Ja. Und wo ich dachte, krass, dass das schon als Rebellion und als Anecken gilt sozusagen meine Kleiderwahl. Und das zeigt mir halt immer wieder, dass wir leider noch sehr, sehr oberflächlich sind, gerade was Frauen tragen. Oder die Typen halt Joggenhose, weißes T-Shirt mit Unternehmenslogo und Turnschuhen tragen. Und dann keiner sagt, hey, das ist eigentlich total respektlos. Oder wie Karl Lagerfeld sagen würde, irgendwie, der hat sein Leben nicht im Griff. Mhm. Ist es dann als Frau, dass du dich, wenn du dich schick gemacht hast, und es kann ein bauchfreies Top sein, was glitzert oder was weiß ich, dass das dann doch mehr kritisiert wird als vielleicht das, was du gesagt hast. Und wir müssen uns als Frauen einfach doppelt beweisen. Wir müssen immer wieder zeigen, ich habe Expertise, ich habe Wissen, ich habe vielleicht Doktortitel, ich habe das. Und das finde ich traurig. Mhm. Und das hört bei den sozialen Medien nicht auf. So.
Ja, ja, voll, voll. Hast du denn das Bedürfnis, dich da auch immer wieder zu erklären? Weil ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn mir jemand jetzt ständig solche Nachrichten schreiben würde, ich habe ähnliche Nachrichten tatsächlich schon mal bekommen, dass ich doch bitte Gürtel tragen soll und ähnliches auf Bildern. Fand ich auch ein bisschen ulkig. Und ehrlicherweise ist meine Reaktion darauf Ignoranz. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, darauf zu antworten, weil ich mir immer denke, ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen, ich muss mich vor niemandem außer mir selbst rechtfertigen. Und wenn ich diese Wahl der Kleidung beispielsweise so getroffen habe, wie ich sie getroffen habe, dann hat das einen guten Grund und den muss ich nicht erklären.
Total. Also klar, du wirst halt im Podcast oder anderen Formaten darauf angesprochen, aber das ist halt auch, glaube ich, eher um das Thema anzusprechen, was auch wichtig ist, dass wir das nicht totschweigen und sagen, das passiert mir nicht, nein, alles super toll, sondern es ist halt eine Realität, wenn du halt gründest und wenn du dich auch wenn du ein Teil der Öffentlichkeit wirst und dich da auch präsent zeigst. Und ja, also respektieren, finde ich, wenn das nicht passiert und wenn ich nicht respektiert werde, dann, und gerade auf sozialen Medien, ich habe die Entscheidung zu antworten oder nicht und ich kriege so viele Nachrichten am Tag, die positiv sind, die ich damit gar nicht absprechen möchte, dann muss ich diese eine Nachricht nicht schreiben und oder antworten. Und ich finde, es ist eigentlich verschwendete Energie, dass da Leute sich wirklich hinsetzen und sowas kommentieren, wo ich so denke, Wahnsinn, interessiert dich mein Leben so sehr, bist du da so invested? Und es ist ja schön, dass da Emotionen rüberkommen, aber ich wünsche mir eigentlich eher positive Emotionen, aber vielleicht negative Emotionen, die vielleicht aus Neid resultiert oder aus Anecken oder Verwirrung, die ist ja auch eine Emotion, wo ich so denke, schön, ich habe dich getriggert, freut mich, du hast eine Emotion empfunden, willkommen im Club.
Ja, voll.
Also, ich verstehe eh nicht, ich hätte gar nicht die Zeit und auch nicht die Lust, unter Bildern oder Beiträgen zu kommentieren. Ich habe auch schon Beiträge gelesen, wo ich dachte, oh Mann, das muss jetzt eigentlich nicht sein. Dann dachte ich, ich scrolle weiter. Und das ist mein Seelenfrieden, den ich mir schenke. Und das verstehe ich immer nicht, dass die Leute das nicht machen.
Absolut, ich bin da voll bei dir. Das ist absoluter Treibsand, auch für einen selber. Ich glaube, die Menschen, die sowas tun oder solche Kommentare ausschreiben, die stellen sich damit selber ein Bein, ne? Weil es ja eigentlich bei dir viel mehr Energie raubt. Du regst dich dann total darüber auf, desto mehr du darüber nachdenkst, desto wütender wirst du. Und ich glaube auch, dass es, wie du gerade sagst, sehr viel mit Neid und auch mit Irritation zu tun hat. Und was ich diesen Menschen in dem Moment gerne raten würde, ist eigentlich, wenn ihr das bemerkt, dass euch sowas triggert, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, dann fragt euch doch mal, wieso. Weil das ist das eigentliche Problem und nicht die Person, die dich vermeintlich getriggert hat.
Ja, Amen.
Ja, das ist spannend. Du hast ja kürzlich ein Buch geschrieben, ne? Gegründet, Startup-Szene Uncovered. Ich finde das super spannend und habe das sehr herzlich verfolgt, deinen ganzen Erfolg und die ganze Party drumherum, so kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren. Und du schreibst da drin unter anderem, Fake Female Founders. Ist die Female Founder-Szene wirklich so supportive, wie es scheint? Das fand ich extrem spannend, weil ich darüber, seitdem ich mich auch öffentlicher zeige, sehr viel gehört und auch gesprochen habe. Und magst du da mal so ein bisschen, das so ein bisschen näher beleuchten, das Thema? Wie nimmst du diese Bubble wirklich wahr und wieso?
Also ich nehme die Bubble als unterstützend war und ich habe es auch, warte mal, ich kann es jetzt, wenn ich es finde, lese ich es einfach vor, weil das sind ja meine Worte. Mhm. Das Gute ist, ich habe immer ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen.
Sehr schön.
Weil ich viel zu viele davon habe. genau, hier. Okay. Als junge Frau in der Szene macht es nicht immer Spaß. Vorurteile, Lästereien, Verurteilungen, Stutenbissigkeit und Konkurrenzkampf sind Begriffe, die mir einfallen, wenn ich an die Female Founder Bubble denke. Auf der anderen Seite denke ich an Zusammenhalt, Unterstützung, Empathie und Dringlichkeit, da es an der Zeit ist, dass mehr Frauen den Mut ergreifen, dem nachzugehen, wovon sie träumen. Und das muss nicht immer Gründen sein. Und ich glaube, dieser Teil, und da geht es auch weiter, und natürlich, warum ich das schreibe, beschreibt ganz schön, wie es mir damit geht, weil ich natürlich in einem Zwiespalt bin. Ich bin Teil der Female Founder Bubble, ich bin Teil dieser Welt, wo Frauen miteinander arbeiten. Ich habe ganz, ganz tolle Mentorinnen. Wir sind jetzt über 4000 Mentoren allein in der Dachregion, die teilweise unglaublich unterstützend sind, super viel Engagement zeigen. Und trotzdem gibt es die Negativbeispiele, die eben mit dem Ellenbogen rammen, die das Hashtag Female Empowerment nutzen, aber nicht leben, die unter jedem Post irgendwie Hashtag Female Support schreiben, und dann denkst du dir so, welche Frau hast du denn unterstützt außer dich selber? Und ich kann verstehen, dass du nicht jede Frau unterstützen kannst, und ich kriege teilweise 100 bis 200 Nachrichten am Tag auf LinkedIn oder Instagram, wo dann die Leute mir schreiben, oh, kannst du mal hier, kannst du mal das? Natürlich kann ich nicht jeder Person schreiben, aber ich versuche es, und ich versuche auch zu verweisen, und wenn dann eine Frage häufiger kommt, dann versuche ich halt allgemein wie möglich zu antworten, wo ich dann sage, das kostet mich zwar Zeit, aber ich schaffe es noch. Aber es ist schon erschreckend, wie viele Frauen in der Szene, oder nicht wie viele, aber dass es halt diese Frauen gibt in der Szene, die auch noch extrem krasse alte Muster eigentlich im Kopf haben, die dann noch die Assistentin als Assistentin behandeln und nicht gleichberechtigte Frau, die einen Job hat, die arbeitet, die einen respektvollen Umgang verdient und die natürlich auch von oben herab gucken, wenn du nicht interessant für sie bist. Und ich bin zu den Veranstaltungen eingeladen, zu denen sich viele wünschen. Ich bin immer die jüngste Frau im Raum. Entschuldigung, meine Stimme ist gerade etwas weg.
Alles gut, alles gut.
Viele feiern, viele Lesungen mit meinem Buch sind daran leider etwas schuld. Aber du hast halt eben die Frauen, die eben da bei diesen Veranstaltungen nett zu dir sind, und du weißt, hintenrum dreht die sich um und verdreht die Augen oder bringt einen blöden Spruch. Und ich bin auch schon auf Veranstaltungen gewesen, an einer Person vorbeigelaufen und habe mitbekommen, wie die über eine andere gelästert hat, wo ich dachte, sind wir nicht weiter? Sind wir nicht in diesem Raum eigentlich alle Allies, wo wir alle miteinander arbeiten sollten und wo wir alle eben die gleichen Probleme haben, in vielleicht unterschiedlichen Branchen oder mit unterschiedlichen Leuten, aber wir trotzdem alle diese Vorurteile kennen, und sollten wir es da nicht besser machen?
Ja, total. Und was würdest du dir wünschen in solchen Situationen? Also wie kann man es besser machen?
Ich glaube, das ist evolutionsbedingt. Wir Frauen sind nun mal die Sammlerin. Wir hocken an unserem Busch, und wenn eine zweite Frau in unserem Busch sitzt und Bären mitsammelt, dann haben wir halt weniger Bären für unsere Familie. Aber ich glaube, wir sind langsam an dem Zeitpunkt angekommen, wo wir verstehen dürfen, dass wir keine Bären mehr sammeln, sondern dass unsere Erfolge und die Erfolge einer anderen Frau nicht unsere mindern. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wenn eine Frau eine Stufe über mir ist in der Karriereleiter, das nicht bedeutet, dass die Karriereleiter besetzt ist und da keine andere Frau mehr Platz finden darf. Und das müssen wir langsam verstehen, weil sonst werden wir uns immer wieder runterziehen, und sonst wird das mit dem Female Empowerment, wovon wir immer so lautstark reden, dann wird das nichts.
Ja. Anastasia, wofür möchtest du im Leben anerkannt oder gesehen werden?
Schwierig. Also ich habe ja schon meine Sichtbarkeit, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, ich möchte weiterhin das Leben von Frauen und von Menschen, vor allem aus unterschiedlichen Herkünften, Ländern, Kulturen, finanziellen Backgrounds, verändern und zu einem Besseren. Ich möchte weiterhin Türen öffnen für Leute, die die Türen nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, das darf ich mit Femmentor schon sehr, sehr lange tun. Und ich kriege das Feedback, ich bekomme seit Jahren die Nachrichten und die Erfolgsgeschichten von den Frauen, die davon teil sind, aber auch Frauen, die zum Beispiel nur auf meinen LinkedIn-Beitrag gesehen haben und gesagt haben, hey, dadurch habe ich den Mut gefunden, auch zu posten. Und genau das ist es, genau das will ich. Ich will in dieser Rolle, in der ich bin, gleichzeitig sagen, ich mache nicht alles richtig, aber die Sachen, die ich richtig mache, von denen kannst du lernen und von denen kannst du dir vielleicht eine Scheibe abschneiden und das vielleicht als Vorbild nehmen. Und das möchte ich.
Ja. Wir sind jetzt fast am Ende. Und bei mir ist es ja immer so, dass ich am Ende eine Frage von der Vorgängerin oder von dem Vorgänger, also vom letzten Gast oder der letzten Gästin, weitergebe. Und in dem Fall war es eine Gästin und sie fragt dich, engagierst du dich, und falls ja, für den Klimaschutz?
Ja, aber ich klebe mich nicht auf die Straße wie einige aus meiner Generation, obwohl ich eher denke, dass das mehr Millennials sind. Also ich habe mir ja mal die Bilder angeschaut, und ich habe ja auch einige Klimakleber schon in Berlin hier gesehen. Wir haben die meisten ja. Die sind alle ein bisschen älter, die sind gar nicht, wir, als Generation Z muss ich sagen, wir wollen die nicht und die gehören nicht zu uns.
Und was machst du? Also wenn du dich für den Klima einsetzt, was ist so dein Go-To-Tipp, was machst du da?
Also was für mich natürlich, Food Waste ist ein riesiges Thema für mich. Ich habe ganz viele Foodsharing-Communities in meinem Umfeld, wo ich zum Beispiel, wenn ich Essen übrig habe oder in Urlaub fliege, dann schmeiße ich das nicht weg, sondern dann wird das wirklich an Foodsharing-Organisationen gegeben. Die können sozusagen das verkochen, die geben das weiter an Leute, die Geld haben, aber auch kein Geld haben, die vielleicht sich das normalen Einkauf im Supermarkt nicht mehr leisten können. Das ist dann mal eine traurige Realität, gerade nach der Inflation oder besser gesagt während. Es hört ja nicht auf, leider. Und Foodsharing, wie gesagt, also Essensverschwendung ist ein ganz großes Thema bei mir. Ich durfte auch in Indien zur Schule gehen und leben und habe dadurch natürlich auch verstanden, was es heißt, was heißt Hunger. Und ich glaube, in Deutschland hat kaum einer von uns wirklich mal richtig Hunger und gehungert. Und dadurch ist das für mich ein ganz großes Anliegen. Und natürlich in meinem Rahmen, ich habe zum Beispiel noch nie was bei Amazon bestellt. Ich habe wirklich noch nie diese Pakete bekommen, weil ich glaube, das spielt natürlich auch damit rein. Dieses ständige Senden, Zusenden, ich schicke es halt zurück, wenn ich es nicht will, oder ich lasse es halt, das wird alles verbrannt. Und diese ganzen, auf diesen Luxus zu verzichten und zu sagen, dann mache ich halt, gehe ich abends noch ins Restaurant, auch wenn ich vielleicht mir lieber Takeout bestellen würde. Aber diese ganze Plastikverschwendung drumherum, die möchte ich vermeiden.
Sehr stark, dankeschön. Und würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
Ja, also ich glaube, meine Generation ist ziemlich schnell damit, das Privileg Autofahren aufzugeben, weil wir da einfach den Sinn nicht mehr drin sehen. Aber ich würde keiner anderen Person das Auto wegnehmen, weil ich weiß, dass einige das darauf angewiesen sind. Und gleichzeitig finde ich Leben und Leben lassen. Und ich finde diese Diskussion, die derzeit herrscht, dieses du darfst nicht und das mit dem erhobenen Finger, finde ich total schade, weil das ist keine Diskussionsbasis. Das ist eine Ermahnung, mit der viele Leute, wenn du jemand was wegnehmen willst, ohne zu erklären, warum, was, wieso, was du vielleicht nicht brauchst, aber was der Person ein wichtiges Anliegen ist. Du weißt nicht, ob der Porsche-Fahrer, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber du weißt trotzdem nicht, ob der vielleicht nur zu Hause kocht, nur irgendwie in einem nachhaltigen Haus lebt mit Solarplatten und all diese Sachen, vielleicht keinen Netflix regelmäßig schaut, was übrigens auch einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat. Ja. Und da wären wir auch schon bei der Thematik. Also ich glaube schon, dass ich auf viele Streaming-Dienste verzichten würde und eben auch auf Plastikverpackungen im Supermarkt. Ich finde, da könnten wir echt schon anfangen. Und auch vielleicht eine kleinere Auswahl beim Einkaufen, dass wir eben nicht die 10.000 Milchsorten brauchen und die 10.000 Cornflakes-Packungen alle in Plastik verschleißt, sondern wirklich sagen, hey, mir reicht eine kleine Auswahl und dieser Overchoice-Effekt kommt dann ja auch nicht. Also diese Überauswahl, die uns auch unglücklich macht.
Sehr cool. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gästin auch noch eine Frage stellen?
Auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich ja Reverse Mentoring betreibe, wäre meine Frage, hattest du einen Mentor oder eine Mentorin? Und wenn ja, was hat dir das gebracht?
Dankeschön, Anastasia. Ich fand es mega cool, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für die Inspiration. Und ich finde, du bist das perfekte Beispiel dafür, dass Alter nichts mit deiner Kompetenz zu tun hat. Also danke für die guten, starken Impulse. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.